Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Espresso. Sendung für Konsum, Geld und Arbeit.
Espresso heute mit einer weiteren Folge unserer Wochenserie zu Solarenergie. Heute schauen wir, was so geforscht wird, was man noch erwarten kann in Sachen Nutzung der Sonne. Dann haben wir Konsumnachrichten für Sie parat in dieser Sendung. Und den Auftakt machen wir mit unserer Mittwochsrubrik.
Stimmt das so?
Was stimmt jetzt?
Rechtsfragen. Hörerinnen und Hörer fragen. Die Espresso-Rechtsexpertin Doris Slongo gibt Antwort.
Auch heute beantwortet unsere Rechtsexpertin Doris Slongo wieder eine Frage aus der Hörerschaft und die kommt von der Ruth Glatthard aus Bolligen im Kanton Bern. Sie hat diesen Sommer erlebt, wie gefährlich Wandern sein kann.
Meine Tochter, unser Hund und ich sind auf einer Bergwanderung auf einer Alp von einem Esel angegriffen worden. Die Tochter ist einen Abhang abgestürzt und hat einen schlimmen Sturz mit viel Glück überlebt. Sie ist mit dem Bergschuh am Seil vom Zaun geblieben hängen. Mit grossen Schmerzen durch die vielen Prellungen und mit Hilfe von Wanderern sind wir dann ins Tal gekommen und haben die Verletzungen im Spital müssen abklären. Jetzt meine Frage, besteht nach einem Angriff von Tieren auf einem Wanderweg in den Bergen eine Haftungsseite vom Tierbesitzer?
Ja, Doris Longo, da bei uns im Studio. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Dünser.
Die erste Frage ist natürlich ganz einfach. Muss der Besitzer vom Esel haften?
Möglicherweise schon. Das ist nicht ganz einfach zu beurteilen. Es gibt aber die grundsätzliche Haftung vom Tierhalter, die sagt, dass der Tierhalter muss dafür haften, wenn sein Tier einen Schaden anrichtet. Und er kann sich von der Haftung nur befreien, dadurch, dass er beweist, dass er alle zumutbaren und nötigen Massnahmen getroffen hat, um so einen Schaden zu vermeiden.
Jetzt ist ja das höchstwahrscheinlich ein privates Grundstück, die Weide. Darf denn ein Wanderer einfach dort durchlaufen?
Ja, das dürfen wir. In unserem Zivilgesetzbuch hat es einen Artikel, der heisst, ich zitiere da wörtlich, das Betreten von Wald und Weide ist jedermann in ortsüblichem Umfang gestattet. Das heisst, die Wanderer haben also dürfen dort durchgehen.
Mhm.
Das heisst aber jetzt, dass der Bauer oder der Eselhalter auf seinem Grundstück darf seine Tiere weiden lassen, dass der Wanderer darf über die Wiese gehen, aber dass der Bauer als Tierhalter muss dafür sorgen, mit Massnahmen, dass seine Tiere keinen Schaden anrichten können, möglichst keinen Schaden anrichten können. Und das möglichst heisst, dass er einfach die Massnahmen muss treffen, die ihm zumutbar sind, sodass er seine Tiere noch in wirtschaftlicher Weise halten kann.
Was heisst jetzt das konkret in dem Fall von der Tochter von der Ruth Glatthard?
Da muss man jetzt genau die konkreten Umstände abklären. Das können wir von da aus nicht beurteilen, aber das wären so Umstände wie, es fragt sich, ob der Unfall hätte können vermieden werden, wenn der Bauer oben an der Weide auch einen Haken angemacht hat. Er hat nämlich nur talwärts einen Haken gemacht. Die Wanderer sind in die Weide gelaufen, ohne dass sie es gewusst haben.
Also sind von oben hergekommen,
hat keine Abschrankung gehabt, keine Tafel. Also ist die Frage, hätte so einen Unfall können vermieden werden, wenn sie es gewusst hätten, mehr gefasst gewesen wären, nicht verschrocken wären. Dann fragt sich, ob der Bauer vielleicht gewusst hat, dass deine Esel aggressiv sein können, dass sie so schnurstracks auf die Wanderer zugehen, dass sie verschrecken und die Hänger abstürzen. Und ganz grundsätzlich, eventuell kommt man zum Schluss, wenn man die Situation genau anschaut, dass der Bauer hätte müssen, die Esel einzäunen, so dass der Wanderweg sogar aussenrum geführt worden wäre. All diese Fragen muss man abklären, bevor man kann sagen, ob der Bauer wirklich haftet, respektive über sich von seiner grundsätzlichen Haftung, von er von Gesetzes wegen hat, kann durch den Beweis befreien, dass er alle nötigen Massnahmen getroffen hat.
Also ist Beweis vor allem von Seite vom Tierhalter zu erbringen?
Auf jeden Fall, das liegt auf der Seite vom Tierhalter, dass er alles gemacht hat, was zumutbar ist, wo er hat können abschätzen, Gefahren, dass er die kann vermeiden.
Jetzt ist es ja eigentlich eher selten, dass man dann gerade an einem Esel begegnet auf so einer Alp. Viel häufiger ist ja der Fall von der Kühe. Und da sind vor allem Mutterkühe ein grosses Thema. Die sind, vor allem halt, wenn sie Junge haben, aggressiv.
Ja, das ist grundsätzlich das Gleiche, ob Esel oder ob Kühe. Der Halter von diesen Tieren, also der Bauer jetzt in dem Fall bei Kühen, muss dafür sorgen, dass sie einem Wanderer oder sonst irgendjemandem keinen Schaden anrichtet. Das heisst, er muss seine Herde kontrollieren, er muss auch allenfalls warnen, wenn er weiss, er hat Muttertiere in der Herde, die könnten aggressiv sein, wo sie sonst nicht aggressiv wären. Und damit vor allem ein Wanderer, der sonst gerne an Tiere herangeht, vorsichtig ist. Oder wenn er einen Hund dabei hat, dass er weiss, Achtung, mit einem Hund auf jeden Fall nicht in die Nähe von Muttertier geht, dass er also einen grossen Bogen macht. Wenn ein Wanderer das weiss und mit dem Hund zum Beispiel in so eine Herde geht, wo Muttertiere sind und die Muttertiere aggressiv werden, könnte der Wanderer selber auch verantwortlich gemacht werden für das, was passiert.
Nehmen wir noch einen weiteren Fall. Wie sieht es aus, wenn einem ein Wildtier angreift? Wildsauen, Luchs, wer haftet denn?
Ja, das sind Tiere, die halt keinen Halter haben. Und damit ist niemand verantwortlich für sie, wenn sie einen Schaden anrichten. Und das bedeutet, wenn man sich nicht rechtzeitig schützen kann vor so Tieren, dass man dann halt Pech hat, dass man den Schaden selber trägt, soweit man ihn nicht kann, bei einer Versicherung wieder geltend machen.
Insofern hat jetzt eine Frau
Glatt hat,
ja. Doch noch ein klarerer Fall, dass wirklich der Esel
einen
Halter hat.
Ja.
Genau. Jawohl. Besten Dank, Doris Slungo, für die Ausführungen. Besten Dank für den Besuch im Studio.
Bitteschön.
Wenn auch Sie eine Frage zum Thema Recht haben, wo andere Hörer interessieren könnt, dann schicken Sie uns die kurz und bündig formuliert. Am einfachsten machen Sie das via E-Mail. Sie gehen für das auf unsere Internetseite auf drs1.ch. Da finden Sie den entsprechenden Link in der Rubrik Espresso zur Rechtsfrage. Oder Sie machen das via herkömmliche Post. Sie schicken einen Brief oder eine Karte, wenn es nicht allzu viel zu schreiben gibt, und schicken die an drs1 Espresso 8042 Zürich. Also entweder via drs1.ch oder dann via Post an drs1 Espresso 8042 Zürich. Aus allen Zuschriften wählen wir alle Woche eine aus und Doris Longo beantwortet sie in der Sendung vom Mittwoch. Espresso auf dem Eis, jetzt Konsumnachrichten mit der Edith Gilmann.
In der Schweiz soll es tiefere Mieten geben. Die richten sich in der Schweiz nach dem sogenannten Referenzzinssatz und der hat das Bundesamt für Wohnungswesen gestern um ein Viertel auf 3% gesenkt. Weil der Zinssatz bereits im Juni um ein Viertel Prozent haben ist, haben in der Schweiz ein Haufen Leute jetzt quasi eine doppelte Mietzinssenkung zu gut, sagte Michael Dengi vom Schweizerischen Mietenverband. Die Anpassung von dort mal 3,5 auf 3,25%, die haben nämlich einen Haufen Vermieter nicht weitergegeben.
Wenn Ihr Referenzzinssatz immer noch auf einem Niveau von 3,5 ist, dann haben Sie ungefähr eine Mietzinssenkung von 4-6% gut. Wenn Sie einen Referenzzinssatz haben auf 3,25, dann sind es noch 2-3%. Bei einem durchschnittlichen Mietzins, der in der Schweiz gilt, das sind etwa 1300 Franken, ist eine Senkung von 5%, macht das 65 Franken aus. Und das sind dann über das Jahr gerechnet doch knapp 800 Franken.
Der Hauseigentümerverband empfiehlt seinen Mitgliedern, sie sollen prüfen, ob der alte Mietzins jetzt noch stimmt. Bloß weil der Referenzzins runtergeht, muss ein Vermieter aber nicht automatisch Mieten senken. Der Hauseigentümer kann zum Beispiel Teuerung geltend machen oder argumentieren, dass seine allgemeinen Kosten höher sind. Hilfreiche Links zum Thema Mietzinsanpassungen, die finden Sie auf drs1.ch unter dem Stichwort Espresso. Auf den Schweizer Strassen sind immer häufiger die schwächsten Verkehrsteilnehmer die Opfer. Generell gehen die Verkehrsunfälle mit tödlichem Ausgang immer mehr zurück. Bei den Velofahrern allerdings hat es in den ersten 6 Monaten doppelt so viele tödliche Velounfälle gegeben wie im Vorjahr. Die Beratungsstelle für Unfallverhütung macht diese Zahlen Sorgen. Allerdings müssen wir auch relativieren. Rechnet man nämlich die Velounfälle mit Todesopfern, mit denen, die es schwer Verletzte gegeben hat, zusammen, dann ist die Zahl im Vergleich mit dem Vorjahr etwa gleich geblieben. Der Fakt, dass die Zahlen generell zurückgehen, ausser eben bei den schwächsten Verkehrsteilnehmern, zeige ich aber, dass es noch einen Haufen zu tun gäbe. Auf der Strasse hätte es noch einen Haufen zu verbessern, dass die für die Velofahrer und für die Fußgänger weniger gefährlich werden. Wer mit der Post Glückwünsche verschickt, der kann die künftig passend frankieren. Zum Thema Hochzeit, Geburt und Jubiläum gibt Post 3 neue Sondermarken raus. Alle haben den Wert von 1 Franken. Das heisst, man kann mit diesen Marken Glückwünsche per Abpost schicken.
Konsumnachrichten auf DRS1 und jetzt kommen wir zu unserer Sonderwoche.
Espresso Solarwoche mit Sonnenenergie in Zukunft.
Zuerst ein Metalli mit Solarzellen ausrollen, um dann mit Hilfe vom Sonnenlicht genug Fuß haben für den Computer oder das Auto, wo statt mit Benzin oder Diesel mit Sonnenenergie fährt. Wer weiß, was in der Zukunft alles möglich sein wird mit Solarenergie. Einer, der in dem Bereich die Nase im Wind hat und das Gesicht in der Sonne quasi und neue Technologien wie zum Beispiel neue Solarzellen forscht und umtüftelt, das ist der Frank J. Nüsch von der EMPA zu Dübendorf. Er ist Abteilungsleiter von der Abteilung Funktionspolymere und jetzt hier bei mir im Studio. Guten Morgen, Herr Nüsch.
Guten Morgen.
An was wird denn geforscht im Bereich von der Sonnenenergie? Und was tüfteln der meine Forscher?
Also das ist sehr vielfältig. Es ist fast unmöglich, das so kurz beschreiben, aber es geht von der Theorie bis eigentlich zu den Applikationen, zur Technologie. Das sind alles Forschungsgebiete, wo man ganz unterschiedliche Richtungen hat. Aber wenn ich die kurz umschreiben würde, würde ich sagen, was uns als Forscher am meisten interessiert, ist eigentlich die Effizienz von so einer Solarzelle hochzuschrauben. Und das Zweite ist auch, neue Materialien zu entwickeln, um die Solarzelle möglichst billig herzustellen.
Also die Solartechnik soll mit Hilfe der neuen Technologien effizienter werden, sie länger hebend, sollen günstiger werden. Was heisst jetzt das konkret?
Also konkret ist man bis jetzt auf einen Wirkungsgrad gekommen. Das heisst, wie viel Sonnenenergie kann in Strom umgewandelt werden von 41%. Das ist so wirklich der Rekordwert, den man hat mit Dreischichtzellen. Sogenannte Verbindungshalbleiter sind dort im Spiel. Die sind sehr teuer herzustellen, weil die durch Epitaxie hergestellt werden. Wir sind natürlich...
Das heisst... Kann man das so sagen, dass wir rauskommen, weil sie mit Epoxie hergestellt werden? Was macht es denn so teuer?
Das ist ein Prozess, wo Vakuumtechnologie benötigt, langsames Aufdampfen, Aufbringen von Materialien. Und die Prozesse sind äußerst teuer und eben auch sehr schwierig zu kontrollieren. Und man muss da sehr viel reinstecken, um die Solarzellen herzustellen.
Jetzt haben Sie vorher gesagt, es liegt im Moment bei 41%. Da haben wir eine Zahl. Was kann man denn noch erwarten, wenn es immer mehr geforscht wird, wenn es immer besser wird? Wie effizient kann das werden? Wo liegt denn eine Obergrenze?
Also die Obergrenze hat eigentlich schon der Wissenschaftler und Ingenieur Sadigano vor mehr als 200 Jahren eigentlich angegeben. Der liegt ungefähr bei 80% für Solarzellen und der ist eigentlich durch Gesetz von der Physik bestimmt. 80% ist natürlich sehr, sehr viel und wir sind schon froh, auf die Hälfte zu kommen. Aber es zeigt uns Forscher auch, es liegt eigentlich noch etwas drin, um mehr rauszuholen aus dem Licht.
Wo liegen denn die Schwierigkeiten und Knackpunkte, dass man da eben noch mehr rausbringt?
Ich habe es schon angedeutet, die Schwierigkeiten sind eigentlich, die Materialien und Systeme zu entwickeln, die wirklich den hohen Wirkungsgrad haben können. Mit einem Halbleitermaterial, wie wir es im Silizium haben, kann man zeigen und theoretisch, dass der Wirkungsgrad maximal bei 30% liegt. Und das liegt am ganzen System, an den Mechanismen, wie Licht in Strom umgewandelt wird. Also muss man neue Solarzellen entwickeln, die über den maximalen Wirkungsgrad rauskommen.
Haben Sie da schon irgendeinen Zeitrahmen? In wie viel Zeit, wie schnell oder wie langsam kann das möglich sein? Was meinen Sie?
Also ich denke, die Technologien, die ich genannt habe mit 41%, sind bereits jetzt eigentlich machbar. Sie werden auch im Weltall gebraucht. Hier auf unseren Hausdächern brauchen wir natürlich billigere Technologien. Und da reden wir eigentlich von Wirkungsgrad, wo eher zwischen 10% und 20% liegt. Und wir versuchen natürlich, die Technologien jetzt an Effizienz aufzubringen. Man muss sagen, die neuesten Technologien oder die jüngsten, die wir jetzt da arbeiten an der EMPA, das sind Solarzellen, die auf organischen Materialien basieren, brauchen bestimmt noch etwa 20 Jahre, würde ich jetzt mal behaupten, bis man die auf einem Hausdach sieht. Das heisst natürlich nicht, dass man kleinere Anwendungen, wie zum Beispiel für die Verbraucherelektronik, schon vorher würde sehen.
Ihr forscht jetzt vor allem in die Richtung, fokussiert auf das, was machen die anderen? Wer ist da überhaupt noch in der Solarforschung mit dabei, vorne mit dabei?
Ich würde sagen, in der Schweiz sind wir eigentlich sehr gut dabei im Rennen in der Solarforschung. Wir forschen auf verschiedene Dünnfilmmaterialien, darunter amorphes und mikromorphes Silizium an der EPFL in Neuchâtel. Mhm. Wir forschen auf Farbstoffzellen an der EPFL in Lausanne. Und wir forschen auch auf sogenannte Chalkogenid-Halbleitermaterialien an der EMPA in Dübendorf und natürlich auch in unserem Labor auf organische Materialien.
Es ist relativ kompliziert. Jetzt gleich, auch wenn Sie sich bemühen, um für uns Laien das einigermaßen so überzubringen. Also, Fakt ist einfach, es soll effizienter werden. Es soll günstiger werden. Ist es denn auch möglich, dass sich durch das neue Anwendungsbereich ergänzt, wo man bis jetzt gerne noch nicht dran denkt, hat, um die Sonnenenergie zu nutzen?
Ich glaube, es gibt wirklich einen ganz neuen Anwendungsbereich. Aber einen ist natürlich schon der, dass man, wenn die Solarzellen möglichst billig auf ein Haus bringen oder auf eine Gebäudefläche in unseren Städten und Dörfern. Und dazu kann man sich eben vorstellen, dass man noch hat, wirklich Baumaterialien hat, wo die Funktion Solarzellen auch direkt integrieren. Daneben bietet natürlich jetzt Dünnschichttechnologien, wo man eigentlich viel leichter auch kann herstellen kann. Mhm. Sicher neue Anwendungsmöglichkeiten. Also man muss sich überlegen, wenn man eine Solarzelle könnte aufrollen wie eine Matte oder ein Tuch und das Tuch dann an eine Hauswand hängen oder an eine Wäschleine, dann gibt das natürlich ganz neue Möglichkeiten für die Anwendung.
Eben, ich habe am Anfang ein bisschen ein Wortspiel gemacht, eben mit dem Metall und dem Auto und allen möglichen Computern. Sie als Forscher, was haben Sie für eine Vorstellung? Was kann die Sonnenenergie in unserem Alltag in 20, 25 Jahren alles verbessern? Was geht Ihnen durch den Kopf?
Also ich glaube, sie wird wichtig sein, um einen Teil von unserem Energieverbrauch und Bedarf zu decken. Ich denke, dass wir in der Schweiz sicher 20% von unserem Elektrizitätsbedarf mit der Sonnenenergie decken. Und das ist eigentlich das Wichtigste, weil wir haben hier eine nachhaltige Technologie. Wir kommen so ein bisschen von den fossilen Brennstoffen weg und man produziert auch weniger CO2. Alles eigentlich Ziel, wo wir in unserer Gesellschaft haben. Aber ich glaube, es hat noch einen anderen Aspekt jetzt, wo nicht unsere industrialisierte Welt anbelangt, sondern auch Drittweltländer, wo vielleicht noch nicht einmal einen Netzanschluss haben, und das betrifft eigentlich einen Haufen Leute, also eigentlich ein Drittel von der Weltbevölkerung ist nicht am Stromnetz angehängt.
Aber vielen Regionen, wo es Sonne zur Genüge hat.
Natürlich. Und es hat Sonne, ganz genau. Und dort ist das auch eine enorme Chance für die Gebiete und die Bevölkerungen, dass sie sich können am Rest von der Welt anschliessen, sei es durch zum Beispiel Internet oder Fernsehen, Radio etc.
Da eröffnen sich also ganz ein Haufen Sachen neu. Besten Dank für den Besuch im Studio, Herr Nüsch, und viel Erfolg weiterhin bei den Forschungen.
Vielen Dank für die Wünsche und merci für die Einladung.
Dankeschön. Der Frank Jod Nüsch ist das gewesen von der EMPA zu Dübendorf, Abteilungsleiter von der Abteilung Polymere bei der EMPA zu Dübendorf.
Mit Sonnenenergie in Zukunft. Espresso Solarwoche.
Damit sind wir am Ende von der heutigen Sendung.
Espresso.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.